Das Frieden, nicht Krieg, heißt ihr Ziel, das eindeutig in eine andere Richtung läuft, als es die SPD-Parteispitze will. Nachrichten dazu mit Anke Arndt.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelt sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gelangt. Das sind gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament eingeräumt, dass es für seine Regierungskoalition schwierig wird. Der Sieg des nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentenwahl stelle eine große Herausforderung dar, betonte Tusk. Mit der Vertrauensfrage wolle er sichergehen, dass er noch ein Mandat habe. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition.
Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Es kam zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump beorderte daraufhin tausende Mitglieder der Nationalgarde dorthin, gegen den ausdrücklichen Willen des demokratischen Gouverneurs Newsom. Er wirft Trump vor, die Lage absichtlich verschärfen zu wollen. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Hause des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. In Berlin hat die Zahl von antimuslimischen Angriffen und Diskriminierungen deutlich zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt das Netzwerk Claim, eine Allianz gegen Islamfeindlichkeit. Die Organisation hat heute ihre Bilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Matthias Bertsch, RBB 24.
Gut 640 antimuslimische Vorfälle. Das sind beinahe 2 pro Tag und fast 70% mehr als im Jahr zuvor. Darunter fallen Körperverletzungen, verbale Angriffe und Diskriminierungen. Ebenso beunruhigend ist das große Misstrauen gegenüber staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen. Viele Muslime berichteten von rassistischen Erfahrungen. Verschärft wird die Situation durch die Debatten nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Seitdem sehen sich Muslime pauschal dem Verdacht ausgesetzt, Terror zu verherrlichen, so die Geschäftsführerin von Claim, Rema Hanano. Das Netzwerk gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit fordert deswegen in Schulen, Verwaltungen und Sicherheitsbehörden verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen gegen antimuslimischen Rassismus.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Steglitz 17, in Klettwitz 14 und in Cesa 18 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Ein neuer Bericht der EU-Grenzschutzbehörde Frontex zeigt, in den ersten 4 Monaten diesen Jahres ist die irreguläre Migration deutlich zurückgegangen. Das könnte die Bundesregierung in Erklärungsnot bringen, denn sie begründet ja die verschärften Kontrollen an den deutschen Grenzen auch mit mangelnden Fortschritten in der Migrationspolitik auf EU-Ebene. Aus Brüssel dazu unsere Korrespondentin Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Das zeigt die neueste Statistik der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegt. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden, ein Minus von mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von 3 Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben. Auch die Kooperation vor allem der spanischen Küstenwache mit den marokkanischen Kollegen hat die Zahl der Geflüchteten, die über die westafrikanische Route und die Kanarischen Inseln auf europäisches Festland kommen, zuletzt um ein Drittel gesenkt.
Die EU registriert immer weniger irreguläre Grenzübertritte. Katrin Schmidt war das aus Brüssel dazu. Nicht nur in Los Angeles kommt es derzeit zu Ausschreitungen. Auch im nordirischen Belémina kam es die zweite Nacht in Folge zu gewaltsamen Attacken. Polizisten wurden angegriffen, Häuser in Brand gesetzt. Anlass war die Verhaftung von 2 Teenagern. Sie sollen versucht haben, ein Mädchen zu vergewaltigen. Korrespondentin Gabi Biesinger über die mutmaßlich rassistisch motivierten Ausschreitungen.
Molotow-Cocktails und Ziegelsteine fliegen, Vermummte schießen mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten. Die Polizei versucht mit Schlagstöcken und Wasserwerfern hunderte Randalierer zu zerstreuen. Autos und Häuser brennen, Fensterscheiben gehen zu Bruch. In der vergangenen Nacht wurden in Belémina, in der nordirischen Grafschaft Antrim, 17 Beamte verletzt, 5 Randalierer wurden festgenommen. In der Nacht zuvor waren 15 Polizisten verletzt worden. Der stellvertretende Polizeipräsident Ryan Henderson spricht von rassistisch motivierter Gewalt. Die Gewalt richtet sich gegen eine ethnische Minderheit und gegen die Polizei. Jeder Versuch, sie anderweitig zu bezeichnen oder zu rechtfertigen, ist unangebracht. Jeder geradeaus denkende Mensch muss sie verurteilen. Die Unruhen waren zuerst am Montag ausgebrochen, nachdem 2 14 Jahre alte Jungen vor dem Amtsgericht in Coleraine erschienen waren. Sie ließen durch einen rumänischen Dolmetscher ihren Namen und ihr Alter bestätigen. Ihnen wird versuchte Vergewaltigung eines Mädchens vorgeworfen. Sie streiten die Vorwürfe ab. Danach hatten sich Anwohner zunächst zu einer friedlichen Mahnwache versammelt, bis die gewalttätigen Ausschreitungen begannen. Angeheizt durch Krawallmacher, die aus anderen Gegenden anreisten, wie Paul Frew, Abgeordneter der protestantischen Democratic Unionist Party, in der BBC erklärte.
There are people coming in from outside of Balmina who just want to come to run amok and cause havoc.
Während Politiker aller Parteien die Gewalt verurteilen, hat doch ein Ringen um die politische Deutungshoheit darüber eingesetzt, ob die Zuwanderung in dem Stadtteil eine Überforderung für Integration und Miteinander darstellt. Jim Allister von der protestantischen Traditional Unionist Voice erkennt politisches Versagen.
I think there's been an undertone bubbling for some time in Balmina.
Spannungen haben sich über eine längere Zeit dort aufgebaut, wegen der ungehemmten Einwanderung und Überkonzentration von Migranten, die nicht ordentlich integriert sind. Aber all das rechtfertigt natürlich nicht diese Gewalt. Vertreter der Social Democratic und Labour Party nannten Allisters Äußerungen unverantwortlich und seine Verurteilung der Gewalt sei unaufrichtig und hinterhältig. Die katholische Sinn Féin-Partei rief Politiker dazu auf, eine gemäßigtere Sprache zu verwenden. Während die Aufräumarbeiten laufen, sind die Menschen in den Straßen von Belémina, in denen nun 2 Nächte lang hintereinander der Mob tobte, geschockt. Diese Frau hatte Angst um ihr Leben.
Terrifying. I was scared for my life. I understand the peaceful protest. I don't think there is any need for it to escalate the way that it did.
Sie verstehe das Ansinnen der friedlichen Demonstranten, aber es gäbe keinen Grund für solch eine Eskalation. Anwohner hatten sich auf den Dachböden ihrer Häuser verbarrikadiert, als die Randalierer ihre Fensterscheiben einwarfen. Und um sich zu schützen, haben einige Bewohner Schilder mit ihrer Nationalität an der Haustür angebracht. Sie hoffen, dass die Aufschrift britischer Haushalt oder eine Nationalflagge ihr Hab und Gut vor Übergriffen schützt. Die Polizei rechnet damit, dass die Krawalle weitergehen könnten.
Im nordirischen Ballymena kam es die zweite Nacht in Folge zur Ausschreitung. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger war das. Wie konnte es so weit kommen, fragen sich heute die Menschen in Graz in Österreich. Warum läuft ein 21-jähriger Amok und tötet Schüler? Aber auch, warum besitzt er Waffen, mit denen er das tun kann? Sogar eine Rohrbombe wurde heute im Haus des Attentäters gefunden. Fragen über Fragen also am Tag danach. Silke Hane, unsere Österreich-Korrespondentin, ist nun bei uns. Grüße Sie.
Hallo.
Kann von diesen Fragen schon irgendetwas beantwortet werden?
Eigentlich nur die Frage, warum der 21-Jährige Waffen besessen hat. Die hat er legal besessen. Er hatte eine Waffenbesitzkarte und das hat ihn dazu berechtigt, diese Waffen zu besitzen. Mittlerweile wissen wir ja, es war eine Schrotflinte und eben eine Handfeuerwaffe. Alle anderen Fragen sind Stand heute 13 Uhr noch offen.
Wird denn darüber diskutiert, warum so ein so junger Mensch legal gleich mehrere Waffen besitzt?
Ja, natürlich. Diese Diskussion läuft an, wenngleich ehrlich gesagt sehr gebremst. Also im Moment stehen hier Trauer und Fassungslosigkeit und die Verarbeitung des Ganzen erstmal im Vordergrund. Es hat sich die Grazer Bürgermeisterin Elke K. dazu geäußert, die eben gesagt hat, sie sei schon immer der Meinung, dass es ein Waffenverbot brauche für Privatleute, und hat aber auch ganz klar gelabelt, dass das ihre ganz persönliche Meinung ist und dass sie Waffen nicht mag und schlecht findet. Also das würde ich jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr unter politische Debatte einordnen.
Aber das Motiv, das ist ja immer noch unklar, obwohl ja gleich zwei Abschiedsbriefe des Attentäters gefunden wurden.
Ja, diese haben aber keinen Hinweis darauf enthalten, warum er das gemacht hat.
Heute, Sie sagten es schon, ganz Österreich unter Trauer. Mit einer Schweigeminute gedachte man den Todesopfern, den 10 Todesopfern. Also nicht nur in Graz die Trauer groß.
Genau, das war im ganzen Land. Hier in Wien zum Beispiel, also außerhalb von Graz, haben die Öffis stillgestanden. 900 Fahrzeuge für eine Minute. Zum Teil gab es auch Durchsagen. Es gibt überall Trauerbeflaggungen. Am Wiener Stephansdom zum Beispiel hängen schwarze Flaggen. Dort wird es auch um 17 Uhr nochmal eine Gedenk- und Andachtstunde geben. In Graz hat es ja gestern Abend schon zwei Gedenkgottesdienste gegeben und auch ein Lichtermeer am Hauptplatz. Dort wurde heute auch vor der Schule den Opfern gedacht. Da waren auch Schülerinnen und Schüler dabei.
Wie geht es dort überhaupt weiter in Graz, also an der Schule, die ja knapp 400 Schüler hat? Kümmert man sich um sie, auch um die Angehörigen und Freunde der Opfer?
Ja, die Schule ist zumindest mal diese Woche geschlossen. Ob es nächste Woche der Unterricht dann weitergeht, ist noch offen. Für die Zeit, wo jetzt die Schule zu hat, steht den Schülerinnen und Schülern und auch dem Schulpersonal aber eine Veranstaltungshalle zur Verfügung, wo sie sich treffen und gemeinsam trauen können und wo sie auch psychologisch betreut werden.
Sie werden psychologisch betreut, und eine Diskussion über Waffen, haben Sie schon gesagt, kommt eigentlich nur sehr zögerlich in Gang. Wie ist es überhaupt mit einer Diskussion darüber, wie so eine Tat zustande kommt?
Naja, die Tat ist gerade mal einen Tag her. Natürlich werden solche Fragen jetzt aufgerufen, auch zum Beispiel die Fragen nach Sicherheitskonzepten an Schulen. An dieser speziellen Schule jetzt zum Beispiel hat es kürzlich eine Übung gegeben, laut Bildungsministerium, für solche Lagen. Insofern, ja, das klingt alles nur so an, aber es ist wirklich zu spüren, dass eigentlich jetzt gerade noch niemand diese Debatten führen will, sondern die Leute erstmal der Fassungslosigkeit irgendwie Raum geben wollen. Und auch die Politikerinnen und Politiker rufen ständig dazu auf, zusammenzustehen. Und das steht heute zumindest hier im Vordergrund. Insgesamt sind ja 3 Tage Staatstrauer angeordnet. Veranstaltungen sind noch bis Ende nächster Woche mindestens viele abgesagt worden. Also im Moment steht das Land doch noch sehr unter Schock.
Silke Hahn, unsere Korrespondentin aus Österreich, zugeschaltet. Das Land steht noch unter Schock, sagt sie, unter Trauer nach dem Amoklauf gestern, bei dem ein 21-Jähriger 9 seiner ehemaligen Mitschüler einer Schule getötet hat. 13.15 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Bei den nächsten Olympischen Spielen 2028 gibt es eine neue Sportart, Flag Football. Das ist die kontaktlose Variante des American Football. Bei den Spielen in Los Angeles wird es ein Männer- und ein Frauenturnier im Flag Football geben. Und auch Deutschland hat gute Chancen, dabei zu sein. Die Männer sind immerhin amtierender Europameister und die Frauen gehören zur Weltspitze. RBB-Football-Experte Matthias Gindorf hat mit 2 Nationalspielerinnen über den Traum von Olympia gesprochen.
Seit einigen Jahren ist Flag Football eine der angesagtesten Sportarten an unseren Schulen. Allein in Berlin und Brandenburg sind hier schon 700 Schüler in dem Sport aktiv. Sie alle haben die Chance, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, wie auch Mona Stevens. Sie ist Quarterback der Frauennationalmannschaft und nebenbei noch Fernsehexpertin. Eigentlich war sie aber mal Physiotherapeutin und hat Flag Football nur zum Spaß gespielt.
Mit dem Announcement, dass Flag Football jetzt olympisch ist, habe ich mein komplettes Leben umgestellt, wirklich mit dem Fokus auf Flag Football, dass wir uns qualifizieren und dass ich dabei sein kann und gebe echt alles dafür, dass es am Ende klappt, weil das war wirklich der Höhepunkt eines jeden Sportlers und ich glaube für uns auch.
Mittlerweile gibt es auch eine Flag Football Bundesliga und immer mehr Vereine schießen aus dem Boden. Beim Flag Football wird nicht getackelt, hier werden Spielzüge gestoppt, indem man eine Flagge vom Gürtel des Gegners abreißt. Flag Football tut nicht weh und bekommt mit dem Status einer olympischen Sportart jetzt auch nationales Fördergeld. Die Sportlerinnen haben dadurch plötzlich ein ganz neues Leben, erklärt Nationalspielerin Pia Schwarz.
Wir schlafen nicht mehr in der Turnhalle, wir sind jetzt zum Beispiel am DFB-Campus in Frankfurt, komplett untergebracht, da vor Ort, in den Zimmern. Wir bekommen hochwertiges Essen, eine super gute Trainingsstätte, wo wir dann natürlich auch super hart arbeiten können. Ich glaube, Deutschland macht da einiges richtig, der Verband macht da einiges richtig und nur so kann man es am Ende auch schaffen.
Das Ziel, die Spiele 2028 in Los Angeles, ist durchaus realistisch. Nur 6 Nationen können sich qualifizieren und Deutschland gehört schon zur Weltspitze, erklärt Mona Stevens.
Wenn wir weiter sportlich die Möglichkeiten kriegen und Unterstützung bekommen, dass wir einfach Athleten sein können, sehe ich uns da ganz weit vorne. Und wenn man mal die letzte Weltmeisterschaft sieht, Japan ist 3. geworden, wir haben im Turnier aber schon Japan geschlagen. Also so nah sind wir beieinander.
An Nachwuchs mangelt es auch nicht. Das sind einmal Spielerinnen, die mit dem Flag Football groß geworden sind, aber auch viele Quereinsteiger kommen in die Teams.
Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns eine, die fährt Bob in der Nationalmannschaft, die ist also Sprinterin, hat vorher Fußball gespielt, also ne, Torwart, hat Hände, kann sprinten.
Die Voraussetzungen sind also richtig gut für den deutschen Flag Football bei den Olympischen Spielen. Eine Sportart aus der Nische, die begeistern kann.
RBB-Football-Experte Matthias Gindorf war das über Flag Football.
Werbung.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Anke Arndt.
Mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A11 Richtung Berliner Ring. Im Kreuz Uckermark befindet sich eine Gefahrenstelle in der Einfahrt. A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werde und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur befahrbar. Es stockt davor mit etwa 10 Minuten Zeitverlust. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Potsdam und Glindow ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest Stau 45 Minuten plus. A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Fehrbellin und Kremmen Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A113 Stadt auswärts zwischen Spätstraße und Adlershof. Stau 20 Minuten dauert's länger. Prenzlauer Berg Landsberger Allee Stadt einwärts zwischen Storkhor und Fritz-Riedel-Straße ist die rechte Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Und Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 nach 1 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Samra Schwarte im Studio. 1983, über 40 Jahre her also, gehört es zum guten Ton innerhalb der SPD, gegen die Stationierung von NATO-Mittelstreckenwaffen in Deutschland zu sein. Dafür ging man geschlossen mit der Friedensbewegung auf die Straße. Heute gehört dieser Ton zur Minderheit. Nachrichten mit Anke Arndt.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelt sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Zahl der illegalen Einreisen in die Europäische Union ist seit Beginn des Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Grenzschutzagentur Frontex hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegen. Demnach sind die illegalen Grenzübertritte bis Ende Mai um etwa 20% gesunken. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden. Ein Minus von mehr als der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von drei Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben.
Der polnische Ministerpräsident Tusk will heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. In einer Sitzung am Vormittag sagte Tusk, die Herausforderungen seien größer, als er nach der Präsidentenwahl erwartet habe. Er hatte auf einen Sieg des liberalen Warschauer Bürgermeisters Trzaskowski gesetzt, um sein Reformprogramm leichter durchsetzen zu können. Die Stichwahl hatte aber der Konkurrent der Nationalkonservativen Nawrocki gewonnen. Dessen Partei könnte die Gesetzesvorhaben der Regierung blockieren. Mit der Vertrauensfrage will Tusk sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Am Vormittag wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Um Punkt 10 Uhr war es soweit. Straßenbahnen, U-Bahnen standen still, Bildschirme wurden dunkel, im Radio eine Minute Schweigen. Landesweit. Es war gestern um 10 Uhr, als die ersten Notrufe ankamen, weil ein Todesschütze an einem Gymnasium in Graz gezielt Menschen erschoss oder schwer verletzte. 10 Todesopfer sind es bis jetzt, vor allem Schülerinnen und Schüler. Eine Lehrerin starb im Krankenhaus. Der Täter erschoss sich danach selbst. Ein 21-jähriger Österreicher aus der Gegend um Graz, ehemaliger Schüler genau dieser Schule, der mehrfach Klassen wiederholen musste, ohne Abschluss abging, arbeitslos war. Das wissen wir bis jetzt. Aber noch keine Auskunft der Polizei über das Motiv.
Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Es kam dort zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump beorderte daraufhin tausende Mitglieder der Nationalgarde dorthin, gegen den ausdrücklichen Willen des demokratischen Gouverneurs Newsom. Er wirft Trump vor, die Lage absichtlich verschärfen zu wollen. In Berlin ist die Zahl von antimuslimischen Angriffen und Diskriminierungen deutlich gestiegen. Die Zahl der Vorfälle habe um fast 70% zugenommen, heißt es in der Jahresbilanz des Netzwerks Claim, einer Allianz gegen Islamfeindlichkeit. Insgesamt wurden mehr als 640 Übergriffe und Diskriminierungen registriert. Zwei Drittel der Betroffenen waren demnach Frauen, häufig in Begleitung ihrer Kinder. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023 habe der antimuslimische Rassismus deutlich zugenommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Steglitz 17, in Guben 15 und in Wittstock-Dosse 18 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio, ich grüße Sie. Ein Manifest haben Sie es genannt. Zahlreiche SPD-Politiker wenden sich darin gegen die militärische Alarmrhetorik, wie Sie es nennen, also gegen Aufrüstung für mehr Diplomatie mit Russland und damit gegen die erklärte Außen- und Sicherheitspolitik der eigenen Parteispitze. Bekannte Politiker sind unter den Unterzeichnern wie Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich, Ex-Parteichef Walter Borjans, Außenpolitiker Ralf Stegner, knapp 100 weitere, vorwiegend SPD-Mitglieder. Darüber rede ich jetzt mit Georg Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio, der die SPD seit langer Zeit beobachtet. Hallo.
Hallo.
Wie sehr sorgt das Papier für Unruhe in der SPD?
Naja, es sorgt zuerst einmal bei vielen SPD-Mitgliedern für Kopfschütteln, für Empörung. Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, der hat relativ harsch reagiert. Der sagte, ich bin irritiert, verstört, verärgert. Und gestern Nacht schon hat er unmittelbar auf X reagiert und zwar sehr krass, hat gesagt, what the fuck? Zusammenarbeit mit einem Kriegsverbrecher, mit einem großen Fragezeichen. Ähnliche Reaktionen beispielsweise übrigens auch von Michael Roth, dem ehemaligen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Der sagt, dieses Manifest, das ist kein spannender Debattenbeitrag. Das ist eine weinerliche Melange aus Rechthaberei, Geschichtsklitterung und intellektueller Wohlstandsverwahrlosung und obendrein noch eine Ohrfeige für die Ukraine. Also da gab es schon empörte Reaktionen von einigen SPD-Mitgliedern. Ich habe heute Morgen mit der Parteispitze, mit dem Willy Brandt-Haus telefoniert. Da hat man mir seufzend, muss ich dazu sagen, gesagt, naja, wir sind halt eine Debattenpartei und das ist eine Debatte, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Man möchte das Ganze möglichst klein halten. Da hieß es dann, naja, das kocht heute hoch und morgen wieder runter. Wir haben nachgefragt bei Matthias Mirsch, dem neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden, haben gefragt, braut sich da jetzt was zusammen? Die Antwort schriftlich, ins Mikrofon wollte er nicht sprechen, da sagt er, da braut sich gar nichts zusammen. Die SPD war immer eine Partei, die über Außen- und Sicherheitspolitik intensiv debattiert hat, obwohl ich hier diese Grundannahmen ausdrücklich nicht teile. Und Lars Klingbeil, der SPD-Chef, und Saskia Esken, die lassen sich entschuldigen, die wollen heute dazu nichts sagen.
Tja, was also kam Mützenich und Stegner und all die anderen denn damit bezweckt, wenn nicht bloße Meinungsäußerung?
Ja, Ralf Stegner selbst hat ja nochmal nachgelegt, hat gesagt, diese Diskussion ist dringend notwendig. Die SPD müsse Teil der Friedensbewegung bleiben. Im Moment werde ungehemmt über den nächsten Landkrieg und über die Wehrpflicht gesprochen. Und gegen diese Form der Militarisierung müssen wir uns als Sozialdemokraten wehren. Da ist er dann offenbar auch nicht ganz alleine. Viele Ehemalige haben unterzeichnet, Leute, die mal was waren, die Einfluss hatten, ihn heute nicht mehr haben. Rolf Mützenich, der ehemalige Fraktionschef beispielsweise, aber auch Carsten Sieling, der war mal Bürgermeister von Bremen, der hat uns heute Morgen gesagt, ja, er sei für Verteidigungsfähigkeit. Und dann kam aber ein Aber hinterher.
Aber wir drängen alle Seiten darauf, dass es zu Verständigung und Friedensprozessen führt. Das ist eine Menschheitsfrage. Und dafür muss die SPD stehen.
Ja, eine Menschheitsfrage. Drunter tun sie es nicht. Ähnlich mit dem Titel Manifest. Also es sorgt für Kopfschütteln, aber es sorgt eben auch für Diskussionen. Und das Ganze ja natürlich im Vorfeld des SPD-Bundesparteitages. Der ist Ende Juni. Kurz vor dem Parteitag übrigens ist ja dann auch noch der NATO-Gipfel. Da wird beschlossen, was hier in diesem Manifest ja massiv kritisiert wird. Mhm. Die Rede ist hier ja davon, von militärischer Alarmrhetorik und von riesigen Aufrüstungsprogrammen, die eben nicht mehr sicher Sicherheit schaffen würden.
Aber für den Parteitag der SPD, wo ja auch die Parteispitze gewählt werden soll, hat das keine Auswirkungen?
Das ist tatsächlich jetzt eine Diskussion, die wird auch auf dem Parteitag sicherlich fortgesetzt werden. Aber auch das muss man zur Einordnung nochmal sagen. 2023 hat die SPD heftig diskutiert, hat ihre Russlandpolitik, die viel kritisiert wurde, zu nahen Russland, zu viel Kooperation mit Russland, hat da diese Russlandpolitik komplett revidiert. Damals übrigens auch mitformuliert von Rolf Mützenich, der auf diesem Parteitag damals eingeräumt hat. Er habe das imperiale Denken von Kreml-Chef Putin komplett unterschätzt. Und damals hatten sie beschlossen, solange sich in Russland nichts fundamental ändere, wird die Sicherheit Europas vor Russland organisiert werden müssen. Und sie haben auch beschlossen, dass Militär ausdrücklich ein Mittel der Friedenspolitik ist. Also das ist offizielle Beschlusslage. Das Manifest steht dem und nicht nur dem, sondern natürlich auch dem Koalitionsvertrag diametral entgegen. Das heißt es auch aus der Parteispitze. Wir hatten gerade eine Mitgliederbefragung zu diesem Koalitionsvertrag. Da haben 85% der SPD-Mitglieder gesagt, finden wir in Ordnung so. Insofern atmet dieser Koalitionsvertrag, so heißt es, eine ganz andere Sprache als dieses Manifest. Und dann kommt auch nochmal der Hinweis, es sind halt viele Ehemalige, viele 60 plus, viele, die mal Einfluss hatten, aber ihn heute eben nicht mehr haben. Und das zur Einordnung zumindest von der Parteiführung.
Ja, und viele, die vielleicht auch 1983 auf die Straße gegangen sind gegen den NATO-Doppelbeschluss in der Friedensbewegung. Also das war nicht immer eine Minderheitenmeinung, gegen Aufrüstung und für Frieden zu sein. Warum ist das heute anders?
Ja, das hat sich tatsächlich gedreht und da ist die SPD ja ganz ähnlich offenbar aufgestellt wie auch die Mehrheit in der Bevölkerung. Denn auch die ist ja dafür, dass jetzt mehr Geld für Verteidigung ausgegeben wird. Auch die ist dafür, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Und das ist gewissermaßen auch der Knackepunkt hier bei diesem Manifest. Da wird gefragt, ja, was sind denn eure Antworten? Sie schreiben, es müsse eine Herstellung einer eigenständigen Verteidigungsfähigkeit der europäischen Staaten unabhängig von den USA geben. Ja, aber dazu braucht es dann eben auch mehr Geld. Und diese Antworten bleiben sie in diesem Manifest, sagen jedenfalls die Kritiker, schuldig. Und deshalb ist offenbar auch in der Mehrheit der SPD diese Haltung, die jetzt in diesem Manifest zutage tritt, eben nicht mehr vertreten. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und es gibt einen großen Aufstand auf dem SPD-Parteitag. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das Ganze kann natürlich ja auch eine kleine Retourkutsche gegen Lars Klingbeil sein, der ja auch für Sicherheits- und Außenpolitik der SPD steht und dem viele übel nehmen, wie er im Augenblick durchregiert bei der SPD, indem er die SPD neu aufstellt. Eines der in Anführungszeichen Opfer war ja auch Rolf Mützenich, der ehemalige Fraktionschef, der dann gehen musste. Erst durch Lars Klingbeil ersetzt wurde und jetzt durch Matthias Mirsch.
Dirk Schwarte aus unserem Hauptstadtstudio mit Einschätzungen zu dem Manifest, das zahlreiche SPD-Politiker unterzeichnet haben gegen die militärische Alarmrhetorik der SPD-Parteispitze. Danke fürs Gespräch. 13.32 Uhr haben wir es jetzt. In Bremerhaven beginnt heute eine Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern. Thema unter anderem Gewalt gegen Frauen, wie man sie besser schützen kann. Zum Beispiel mit einer elektronischen Fußfessel. Wenn jemand eine Bedrohung für andere darstellt, dann kann ein Richter das Tragen dieser speziellen Fußfessel verordnen. Das kommt aus Spanien. Unser Korrespondent in Madrid, Marc Hofmann, erklärt, was es damit auf sich hat.
Die elektronische Fußfessel. Sie sieht aus wie eine große Armbanduhr und eigentlich besteht das spanische System aus zwei Geräten, erklärt Esther Muela von der lokalen Polizei Boadilla del Monte, einem Vorort von Madrid. Der Mann, von dem die Gefahr ausgeht, trägt einen Tracker am Fußgelenk. Dieser sendet kontinuierlich Standortdaten. Die Frau, die geschützt werden soll, bekommt ein zweites Gerät. Wenn sich der Mann ihr nähert oder versucht, sein Gerät zu manipulieren, schlägt es sofort Alarm. Gleichzeitig wird die Polizeiwache automatisch informiert. Eine Streife macht sich auf den Weg. Das Besondere, mit dem spanischen System lässt sich nicht nur überwachen, ob der Mann eine verbotene Zone betritt, sondern es schlägt auch dann Alarm, wenn er sich der Frau nähert. Egal wo. Wenn Alarm ausgelöst wird, rufen wir die Frau an und geben ihr sofort Sicherheitstipps. In Spanien wird dieses sogenannte Cometa-System schon seit über 15 Jahren eingesetzt. Im vergangenen Jahr waren etwa 4.500 solcher Fußfesseln im Einsatz. Doch die sind nur ein Teil eines umfassenden Schutzprogramms. Esther Muela erklärt das Herzstück, die Software Viogen. Mit der werden in Spanien alle Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt dokumentiert und bewertet. Biogen ist eine Datenbank, die alle Polizeieinheiten in Spanien vernetzt. Aus allen Informationen und Aussagen von Opfern errechnet das System mit Hilfe eines Algorithmus, wie groß das Risiko für die Frau ist. Die Polizeibeamten entscheiden dann, wie sie die Frau am besten schützen können. Je nach Grad der Bedrohung fährt die Polizei verstärkt Streife. In ganz schweren Fällen erlaubt ein Richter eben die Fußfessel als Präventionsmaßnahme. Trotzdem, nicht alle Taten können so verhindert werden. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Im letzten Jahr wurden in Spanien 48 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Wie spanische Medien berichten, hatte ein Drittel von ihnen vorher schon Anzeige erstattet. Silvia Obelios Landa ist Sozialpsychologin an der Universität von Burgos. Sie sieht dennoch große Fortschritte. Denn ein Großteil der Menschen hat verstanden, Gewalt gegen Frauen ist ein echtes Problem. Etwa 2 Millionen Frauen sind davon betroffen. Für die Wissenschaftlerin ist ein wichtiger Wendepunkt das spanische Gesetz zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt aus dem Jahr 2004. Weil es Gewalt gegen Frauen nicht mehr als private Angelegenheit betrachtete, Stichwort häusliche Gewalt, sondern als gesellschaftliches Problem. Das Gesetz hat vieles verändert, sagt sie. Es gibt nicht nur klare Regeln zum Schutz, heute gibt es mehr Hilfsangebote und Prävention an den Schulen. Und auch die Kinder von betroffenen Frauen werden besser geschützt, denn sie sind oft ebenfalls Opfer.
Soweit diese Sozialpsychologin aus Spanien, der Beitrag unseres Korrespondenten Marc Hofmann.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Man tastet sich ganz vorsichtig an eine Lösung heran. Die Unterhändler aus den USA und China, die gerade in London miteinander streiten und sprechen über den heftigen Handels- und Zollstreit beider Länder. Aus der Sicht von US-Präsident Trump verstößt China ja gegen die guten Sitten im internationalen Handel und er hatte exorbitant hohe Zölle gegen das Land verhängt. China wiederum hat mit Gegenzöllen geantwortet. Nicht nur das, sondern auch Exportbeschränkungen für wichtige Rohstoffe erlassen. China-Korrespondent Benjamin Eisel über erste Signale von den Londoner Verhandlungen.
Vorsichtige Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA. Bei Verhandlungen in London haben sich hochrangige Regierungsvertreter beider Seiten auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Demnach wollen China und die USA an dem Kompromiss festhalten, den sie vergangenen Monat in Genf erzielt haben.
I think both sides had extra impetus in order to get things done because we both have our presidents behind us pushing us to make sure we take care of our respective sides.
Beide Seiten hätten einen Ansporn gehabt, eine Lösung zu finden, weil die beiden Staatschefs Druck gemacht hätten, so US-Handelsminister Howard Lutnick in London. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatten sich nach der massiven Eskalation des Streits mit Zusatzzöllen von über 100% Mitte Mai auf eine dreimonatige Pause geeinigt. Währenddessen sollen deutlich niedrigere Zölle gelten, um verhandeln zu können. Die Abmachung drohte allerdings zu scheitern. Beide Seiten warfen sich zuletzt vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Chinas kommunistische Führung hatte im April die Ausfuhr kritischer Mineralien und seltener Erden beschränkt. Das führt nach wie vor zu Problemen in Autofabriken, bei Chipherstellern und Rüstungsunternehmen weltweit. China ist der Hauptexporteur dieser Rohstoffe, die unter anderem für Hochtechnologie wichtig sind. Der Zoll- und Handelsstreit zwischen den beiden Supermächten USA und China hat große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die internationalen Finanzmärkte. Die Weltbank hat deswegen gerade ihre Wirtschaftsprognosen gesenkt. Die beiden Staatschefs in Washington und Peking müssten der jetzt erzielten Einigung noch zustimmen, sagte Chinas Außenhandelsbeauftragter Li Chenggang nach den Gesprächen in London. Diese kamen zustande, nachdem US-Präsident Donald Trump und Chinas Generalsekretär Xi Jinping vergangene Woche miteinander telefoniert haben. Es war das erste offizielle Gespräch der beiden Staatschefs seit dem Amtsantritt von Trump im Januar. Benjamin Eisel, Peking.
Also, Benjamin Eisel, wie gehört, über die Gespräche von US-amerikanischen und chinesischen Unterhändlern zum Handelsstreit zwischen beiden Ländern.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Anke Arndt. A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Es stockt davor, 10 Minuten dauert es länger. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Dreieck Potsdam und Glindow ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau an den Baustellen dort 30 Minuten plus. Vorsicht auf der A11 Richtung Berliner Ring. Im Kreuz Uckermark befindet sich eine Gefahrenstelle in der Einfahrt. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Fehr-Berlin und Kremmen. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof Stau 20 Minuten plus. Und Mitte Zimmerstraße zwischen Axel Springer und Jerusalemer Straße Vollsperrung, weil dort Öl beseitigt wird. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 vor 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte hier. Als Donald Trump in seiner ersten Präsidentschaft den Rüstungskontrollvertrag kündigte, da gründete man in der SPD den Arbeitskreis Frieden 2.0. Der Sprecher des Kreises heute heißt Ralf Stegner. Und der Frieden ist ihm und anderen in der SPD echt wichtig. Nachricht mit Anke Arndt.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. In dem Papier fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Aus dem Willy-Brandt-Haus hieß es dazu, es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic sprach von einem inhaltlich in weiten Teilen fragwürdigen Papier, das nicht Beschlusslage in der Fraktion oder Partei sei. Es würde im Falle einer Einbringung auf dem Bundesparteitag auch keine Mehrheit finden.
Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gelangt. Das sind gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegale Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagierte damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem pro-europäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Russland hat die sterblichen Überreste von mehr als 1.200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Unser Korrespondent für Russland, Björn Blaschke.
Zuvor hatte Russland tagelang kritisiert, dass die Ukraine sich der Übergabe, die Moskau eine humanitäre Aktion nannte, verweigerte. Kiew wurde aufgefordert, den in Istanbul Anfang des Monats getroffenen Vereinbarungen nachzukommen. Russland hatte die Leichen am Wochenende in Kühltransportern zur Übergabe gebracht. Die Ukraine kritisierte, es habe keine Terminabsprache gegeben. Fest steht, bei den Verhandlungen in der Türkei wurde die Rückgabe der sterblichen Überreste von insgesamt mehr als 6.000 Soldaten vereinbart, von Russland an die Ukraine. Unklar ist nach wie vor, ob Russland gefallene Soldaten übergeben werden sollen.
Tech-Milliardär Musk rudert im Streit mit US-Präsident Trump zurück. Er bedauere einige seiner kritischen Äußerungen aus der vergangenen Woche. Er sei zu weit gegangen, schreibt Musk auf seiner eigenen Plattform X. Er hat auch einige kritische Beiträge gelöscht, darunter einen, in dem er sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aussprach. Beide hatten sich zuvor einen öffentlichen Schlagabtausch, unter anderem über Trumps geplantes Steuergesetz, geliefert. Musk hatte den Präsidenten im Wahlkampf unterstützt und war bis vor kurzem Leiter einer Abteilung, die massive Einsparungen bei den US-Behörden vornahm. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. In Berlin ist gestern Abend ein Mann auf einem Bahnhofsvorplatz tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Hanne-Sobeck-Platz vor dem Bahnhof Gesundbrunnen mehrere Personen in Streit geraten. Dabei wurde der 39-Jährige mit einem Messer am Hals verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, wo er später starb. Die Mordkommission ermittelt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Steglitz 19, in Frankfurt oder 15 und in Wittstock-Dosse 18 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 13.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte für Sie im Studio. Schon heute sind mehr als 5000 Hausarztplätze unbesetzt und die medizinische Versorgung dürfte sich weiter verschlechtern. Denn nach einer Studie der Gütersloher Bertelsmann Stiftung wollen viele Hausärzte früher aufhören oder zumindest ihre Arbeitszeit reduzieren. Was heißt das für Patientinnen und Patienten? ARD-Korrespondent Thomas Wöstmann ist der Frage nachgegangen.
Deutschlands Gesundheitswesen steht vor einem großen Problem. Das ist nichts Neues, wird aber durch eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh bestärkt. Demnach will jeder vierte der derzeit praktizierenden Hausärzte in den nächsten 5 Jahren aufhören. Die meisten von ihnen aus Altersgründen. Aber auch die, die weitermachen, wollen weniger arbeiten und ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Johannes Leinert von der Bertelsmann Stiftung.
Im Moment ist es ja so, dass über 5000 Hausarztsitze umgesetzt sind. Und wenn die Pläne der Hausärzteschaft bezüglich Wochenarbeitszeit und Aufhören realisieren, dann haben wir tatsächlich das Problem, dass sich die Anzahl der fehlenden Hausärztinnen und Hausärzte in den nächsten 5 Jahren verdoppeln könnte.
Hausärzte arbeiten im Schnitt 44 Stunden pro Woche. Das ist zwar deutlich mehr als die durchschnittliche Arbeitszeit aller Beschäftigten in Deutschland, aber weit weniger als noch 2012. Damals lag die Wochenarbeitszeit eines Hausarztes bei 58 Stunden. Stefan Spieren aus Wenden im Sauerland führt eine Praxis mit 5 Ärzten. Auch dort haben sich die Zeiten sehr verändert. Den althergebrachten Landarzt als Einzelkämpfer gibt es immer seltener.
Wie der Hausarzt klassischerweise früher gearbeitet hat, ich sag mal von morgens bis abends, so arbeite ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe Ärztinnen und Ärzte, die bei mir arbeiten, die auch in Teilzeit arbeiten. Das funktioniert auch gut. Nur muss man dann akzeptieren, als Patient beispielsweise, dass man nicht immer den gleichen Arzt sieht. Tag und Nacht hätte ich fast gesagt. Dann muss man akzeptieren, dass man vielleicht in der einen Woche den einen Arzt sieht und in der nächsten Woche einen anderen.
Die gute Nachricht an der neuesten Umfrage: trotz ihres Alters würden viele Ärzte sogar weitermachen. Dazu müsste sich nur manches ändern. Johannes Leinert.
Zwar hat ein Viertel gesagt, sie wollen in den nächsten 5 Jahren aufhören. Aber gleichzeitig hat die Mehrheit von denen gesagt, die aufhören wollen, dass sie unter bestimmten Bedingungen bereit wären, doch noch etwas länger zu arbeiten. Die am häufigsten genannte Bedingung wäre der Bürokratieabbau. Und das ist eine Rahmenbedingung, die sich ja grundsätzlich ändern lässt.
Die Bereitschaft der Hausärzte zum Weitermachen könnte dem System Luft verschaffen, zumindest für einige Jahre, glaubt die Bertelsmann Stiftung. Mittelfristig wäre es aber nötig, Ärzte von Aufgaben zu entbinden, die auch andere übernehmen könnten, so wie in der Praxis von Stefan Spieren.
Wir setzen seit über 10 Jahren nichtärztliche Praxisassistentinnen ein, die beispielsweise Hausbesuche in Pflegeeinrichtungen durchführen. Das funktioniert gut. Was aber sicherlich ein viel wichtigeres Thema ist, das ist Entlastung durch Terminbuchung, beispielsweise Assistenten am Telefon oder aber auch Dokumentationsassistenten in den Praxen. Also das sind Assistenten, die durch Maschinen übernommen werden. Das wird etwas, was uns in, ich prophezeie mal in einem Jahr, ganz viel Entlastung bringen wird.
Vieles ließe sich gesetzlich ändern, so die Bertelsmann Stiftung. Vor allem, damit Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten haben.
Hausärzte werden immer weniger, im Gegensatz zur Bürokratie eben für die Praxen. Aus Gütersloh war das ARD-Korrespondent Thomas Wüstmann. Nach Brandenburg. Wer dort auf dem Dorf wohnt, überlegt ganz genau, was beim nächsten Einkauf in den Korb muss. Brot, Milch, Kaffee, alles dabei. Fehlt was, wird's nämlich mühsam, denn Tante-Emma-Läden gehören längst der Geschichte an. Die nächsten Supermärkte sind meist kilometerweit weg. Im brandenburgischen Wusterhausen-Dosse ist deshalb ein Jahr lang ausprobiert worden, wie die weiter entfernten Dörfer per Drohne beliefert werden können. Jetzt endet das Projekt und die Bilanz ist eher ernüchternd, hat Björn Hasewendt erfahren, RBB-Regionalreporter für Ostprignitz-Ruppin.
Vorsichtig setzt die Marktschwalbe auf dem Landeplatz am Dorfrand von Triplatz auf und bringt in der Transportkiste frischen Kuchen. So reibungslos lief es aber nur sehr selten mit der Drohne, sagt Anwohnerin Irmtraut Mertens.
Hab meine Bestellung gemacht und dann wurde mir gesagt, die Drohne kommt in so und so vielen Minuten. Dann bin ich hin, hab gewartet und es kam niemand. Es kam keine Drohne.
Stattdessen fuhr die Projektmitarbeiterin vor und brachte die Waren per Auto. Die Familie war eigentlich vom Projekt begeistert. Denn Supermärkte, Bäcker oder Drogerien gibt es im Triplatz nicht, nur im 10 Kilometer entfernten Wusterhausen. Diese Lücke sollte die Lieferdrohne schließen, aber es gab viele Probleme. Mal war es zu windig, mal waren die GPS-Signale wegen der Sonnenwinde zu ungenau und dann streikten vor allem immer wieder die Drohnen.
Der erste Hersteller, der letztes Jahr sozusagen operierte, kam aus Portugal. Und diese Drohnen, die wir da hatten, die mussten teilweise 2-3 Mal zurück zum Hersteller, weil nur da die Spezialwerkzeuge sozusagen vorhanden sind, um die Drohne so zu reparieren oder irgendwelche Updates aufzuspielen. Das hat teilweise Wochen, teilweise Monate gedauert.
Erklärt Robin Kellermann von der Projektgesellschaft Luftlabor. Im vergangenen Herbst wurden die Drohnen schließlich komplett getauscht. Seitdem lief es besser. Insgesamt etwas mehr als 50 Test- und Lieferflüge konnten zwischen Wusterhausen und den Ortsteilen Triplatz und Basikow stattfinden.
Das hat sozusagen eine Zielstellung rausbekommen. Kann eine Drohne bei unterschiedlichen Wetterbedingungen eigentlich diese Distanzen und auch diese Landungen sozusagen realisieren? Ja, kann sie. Ist das ein Bedarf der Bevölkerung? Ja, gibt es auch. Und drittens, gibt es auch eine Akzeptanz? Ja, gibt es auch.
Aber einen kontinuierlichen Lieferbetrieb gab es nicht. Das Vorhaben und die Kosten von etwas mehr als 500.000 Euro, zum Großteil gefördert vom Bundeslandwirtschaftsministerium, haben sich trotzdem gelohnt, ist sich Bürgermeister Philipp Schulz sicher, denn es sei um die Grundlagenarbeit gegangen.
Man musste ja von Anfang an die Erwartungshaltung immer ein bisschen runterdrücken, weil es natürlich hochexperimentell ist.
Die Projektbeteiligten würden die Lieferdrohne gerne weiterfliegen lassen, aber es fehlt an der Finanzierung. Und so geht es für die Drohne nun erstmal ins Museum.
Kein Geld also für die Fortführung des Projekts Lieferdrohne in Wusterhausen-Dosse, Björn Hasewendt berichtete. Heute Nacht ist Vollmond. Und nicht nur das, wir können den sogenannten Erdbeermond sehen, so heißt der Vollmond im Juni. Der Mond kann besonders groß und vor allem eben rot aussehen. Doch warum heißt der Erdbeermond? Jedenfalls nicht wegen seiner Farbe, sagt David Beck aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Die Bezeichnung Erdbeermond kommt von den Algonquin, einem indigenen Volk Nordamerikas. Und sie nennen den Juni-Vollmond Erdbeermond ganz einfach, weil sie zu der Zeit Erdbeeren ernten. Die Algonquin haben für jeden Vollmond im Jahr so einen Namen, so als eine Art Kalender. Nach dem Erdbeermond kommt der Hirschmond, dann der Hechtmond, dann der Maismond und so weiter. Und das gibt's übrigens auch bei uns. Traditionell heißt der Erdbeermond hier Rosenmond, passt zwar auch mit der roten Farbe, aber hat wieder damit zu tun, dass die Rosen halt um diese Zeit blühen. Oder Brachmond heißt er auch, weil im Juni die brachliegenden Felder bearbeitet werden.
Aber woher kommt die Rotfärbung des sogenannten Erdbeermondes?
Das kann passieren, wenn der Mond tief am Horizont steht. Dann hat das Licht vom Mond einen längeren Weg durch die Atmosphäre, bis es unsere Augen trifft. Und für das Licht bedeutet das, je weiter der Weg durch die Atmosphäre ist, desto mehr blaues Licht wird sozusagen rausgefiltert. Bei uns kommt dann am Ende viel mehr rotes Licht an, deswegen sieht der Mond rot aus. Das ist aber keine Besonderheit des Erdbeermonds, sondern kann theoretisch zu jeder Jahreszeit passieren.
Und warum erscheint dann der Mond besonders groß? Vielleicht, weil er besonders nah an der Erde ist? Auch hier ist die Antwort anders als gedacht.
Tatsächlich hat es nichts damit zu tun, wie weit der Mond von uns entfernt ist. Und tatsächlich ist der Mond auch gerade an seinem am weitest von der Erde entfernten Punkt und damit mehr als 40.000 Kilometer weiter weg als am nächsten Punkt. Sollte der Mond so groß erscheinen, dann ist das eine optische Täuschung, von der auch niemand so ganz genau weiß, warum sie auftritt. Es könnte zum Beispiel sein, dass unser Gehirn die Größe des Mondes ganz einfach falsch einschätzt, wenn er näher am Horizont ist und ihn uns dann größer wahrnehmen lässt, als er ist. Beides, die Rotfärbung und die Größentäuschung, tritt also auf, wenn der Mond niedrig am Horizont steht und im Sommer ist die Bahn des Mondes am Himmel am flachsten, der Mond ist länger näher am Horizont und die Effekte sind deshalb häufiger und länger sichtbar.
Der Erdbeermond wird heute zu sehen sein. David Beck aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat ihn erklärt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Gestern wurde der Intendant des Hamburger Balletts, Dennis Volpi, freigestellt. Sein Vertrag wird zum Ende der Spielzeit vorzeitig aufgelöst. Kritik gab schon lange. Einer der Vorwürfe: toxische Arbeitsbedingungen unter ihm. Jetzt hat sich auch der langjährige Chef des Hamburger Balletts, John Neumeier, geäußert. Jonas Kühberg vom NDR fasst seine und andere Reaktionen auf die Kontroverse um Volpi zusammen und schaut sich auch die schwierigen Bedingungen an Ballettkompanien an.
John Neumeier ist weiterhin als Choreograf aktiv. Zwischen den Proben für sein neues Stück äußert er sich exklusiv im NDR und ist dabei erstaunlich zurückhaltend mit Aussagen über seinen gescheiterten Nachfolger.
Ich denke, das ist gut, wenn eine Ruhe eintritt in dem Ballett. Aber auf der anderen Seite, ich kenne die Natur von Tänzer und ich glaube, dass sie wollen am liebsten arbeiten. Und ich hoffe, dass sie jetzt gut arbeiten kann. Ich habe das Gefühl, dass es höchst kompetente Team sein werde, die das Ballett leitet. Und ich kann nur mein Bestes wünschen.
Was war passiert? Bereits im April hatten 36 Tänzerinnen und Tänzer, mehr als die Hälfte des Ensembles, einen Brandbrief an Kultursenator Carsten Broster geschrieben. Darin klagten sie über schlechte Kommunikation, fehlende Transparenz und eine oft abschätzige Haltung ihres Intendanten. Eine Befragung des Ensembles brachte jetzt das Fass zum Überlaufen. Folgerichtig, sagt Jörg Löwer von der Vereinigung Deutscher Oper- und Tanzensembles. So etwas passiere häufiger.
Wir haben Menschen mit sehr kurzen Karrieren. Das ist ein bisschen wie im Leistungssport. Anfang, Mitte, Ende 30 ist die Karriere häufig vorbei. Das heißt, der Druck, dass die Karriere stattfindet in diesen wenigen Jahren, ist sehr hoch. Wir haben sehr junge Menschen, die häufig ja fern der Heimat sich befinden. Viele Tänzerinnen kommen ja nicht aus Deutschland. Und das erfordert natürlich eine besonders sensible Ansprache.
Die Machtstrukturen an Theatern, Ballett und Oper seien eben besonders. Und gerade bei Tanzkompanien komme noch etwas hinzu.
Tänzerinnen werden auch häufig in der Ausbildung ja dazu erzogen, ich sage jetzt mal, den Mund zu halten und zu funktionieren. Und das ist natürlich ein bisschen was, was anders ist als bei den anderen Berufsgruppen. Deswegen ist es bei Tänzerinnen häufig schon sehr ungewöhnlich, wenn die dann mal laut werden.
Eine, die laut wurde, war auch So-Yan Kim von der Beck. Die Balletttänzerin aus Südkorea kam 2010 an die Rheinoper in Düsseldorf, wo Demis Volpi bis 2024 vier Jahre Ballettintendant war und kündigte seinetwegen. Angesprochen auf die Vertragsauflösung in Hamburg, reagiert sie erleichtert, gibt aber auch zu bedenken, dass Volpi viele Tänzer in Düsseldorf nachhaltig eingeschüchtert habe.
Ich kann sagen, dass immer noch für uns das eine große Trauma. Also daher, ich finde, unser Leben war ziemlich schwer wegen nur einer Person.
Trotzdem steht die Frage im Raum, wie konnte es nur so weit kommen? Raut Gundis Kiesler arbeitet seit fast 20 Jahren als Coach, aktuell am Staatstheater Braunschweig. Schon viele Ensembles hat sie bei Veränderungsprozessen begleitet. Sie gibt zu bedenken, dass auch die kurzen Arbeitsverträge von Künstlerinnen und Künstlern eine schwierige Atmosphäre schaffen würden.
Also wenn ich damit rechnen kann, jedes Jahr vielleicht nicht verlängert zu werden, dann traue ich mich vielleicht nicht so offen zu sprechen. Und da ist es dann umso mehr die Aufgabe derjenigen in der Führungsverantwortung, eine Kultur zu schaffen, wo deutlich wird, dass jeder und jede ihre Position darstellen darf und zeigen darf, ohne dass da möglicherweise gleich eine Nichtverlängerung droht.
Nun sei die Politik gefragt, für das Hamburg Ballett eine neue Führungsfigur zu finden, die alle Seiten hört. Eine Interimsleitung soll die Kompanie nun durch die Krise führen.
Jonas Kühlberg war das aus Hamburg. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Im Laufe des Tages wird es jetzt immer mehr Sonne geben. Die Wolken werden sich immer mehr verziehen und entsprechend wird es jetzt auch immer wärmer in den kommenden Tagen. Dann irgendwann auch richtig heiß. Zur Stunde ist noch sehr angenehm. 17 bis 19 Grad. Die Höchsttemperaturen bis heute Nachmittag 22 Grad. Morgen schon können es bis 25 Grad werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur befahrbar. Es stockt davor mit etwa 10 Minuten Zeitverlust. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Dreieck Potsdam und Glindow ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau 20 Minuten plus. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben, auch dort 20 Minuten plus. B97 ganz im Süden, Torgau in Richtung Luckau, am A13 Anschluss Duben, Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof, Stau 20 Minuten plus. Mitte Zimmerstraße zwischen Axel Springer und Jerusalemer Straße, Vollsperrung, dort muss Öl beseitigt werden.
Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Ein Friedensmanifest von SPD-Mitgliedern sorgt heute für Unruhe in Berlin. Denn das Manifest gegen die Sicherheitspolitik der Parteispitze kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Kurz vor dem SPD-Parteitag, der die Parteispitze neu wählen soll. Dazu mehr in den Nachrichten mit Anke Arndt.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Zahl der illegalen Einreisen in die Europäische Union ist seit Beginn des Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Grenzschutzagentur Frontex hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegen. Demnach sind die illegalen Grenzübertritte bis Ende Mai um etwa 20% gesunken. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden. Ein Minus von mehr als der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von drei Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus. Während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wird. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung blockieren. Russland hat die Leichen von mehr als 1.200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Die Übergabe war bei dem Treffen zwischen Russland und